Zerstörer von Gora. Die Geschichte dreier Kinder auf dem Weg nach Süden. Geschrieben von Cornelius Schick. Gesprochen von Frederik Flegel. Und nun viel Vergnügen euch. Fünfter Teil der Geschichte. Auf dem Weg nach Süden. In jener Nacht wurde es kalt. Eisig wehte der Wind durch die Ritzen der Plane und ließ sie frösteln. Zum Glück hatten sie das Feuer, das sie einigermaßen warm hielt. Doch erholsam war diese Nacht nicht. Als sie am nächsten Morgen aus dem Zelt krochen, waren die drei erschöpft und ziemlich durchgefroren. Henny fluchte leise vor Schmerz, während sie sich aus dem Zelt schob. Draußen schien die Sonne, der Nebel war verschwunden und der Eisberg glänzte im strahlenden Licht. Zum Glück ist dieser kalte Nebel weg, dachte sie. Doch jeder Knochen tat ihr weh und noch nie war ihr klarer geworden, dass sie so viele davon besaß. Innerlich schimpfte sie, hätte nicht die Hälfte gereicht oder noch weniger? Ferdinand und Ludwig erging es nicht besser. Auch sie streckten sich und saugten die Wärme der Sonne auf, bis Ludi fragte, sagt mal, sieht einer von euch Gora? Henny riss die Augen auf und blickte sich um. Nirgends war die Insel zu sehen. Erschrocken sahen sie sich an und kletterten eilends den Eisberg hinauf, um eine bessere Aussicht zu bekommen. Die Luft war eiskalt und winzige Eiskristalle sammelten sich auf ihren Wimpern. Henny zog fröstelnd die Schultern hoch. Zu ihrer Überraschung war der Berg nicht nur höher, sondern auch schwieriger zu besteigen, als sie gedacht hatte. Sie rutschte mehr als einmal aus und fiel schmerzhaft auf das harte Eis. Die Schimpfwörter und Flüche, die ihr dabei entfuhren, brachten die Jungs zum Lachen und hätten ihr bei Mama eine ordentliche Tracht Schelte eingebracht. Aber endlich erreichten sie die Spitze des Eisbergs und die Aussicht war atemberaubend. Sie ließ ihren Blick über das endlose Meer schweifen. Ihr Eisberg war von unzähligen kleinen und großen Eisschollen umgeben. Doch nirgends waren die Umrisse ihres Zuhauses zu sehen. »Wo ist Gora?«, fragte Henny mit stockender Stimme. Keiner sagte etwas. Ludi öffnete den Mund, schloss ihn wieder und schwieg. Ferdi atmete tief durch, dann nahm er Henny und Ludi fest in die Arme. Sie waren allein auf einem Eisberg inmitten des Meeres. Niedergeschlagen gingen sie zurück zum Boot, entfachten ein Feuer und rösteten etwas Brot, das noch immer völlig vereist war. Sie schwiegen und starrten auf die glimmenden Reste des Holzmasts. Leise begann Ferdi zu sprechen. »Ich will nichts beschönigen. Wir sitzen hier fest und wissen nicht, wo wir sind. Aber, und das verspreche ich euch, wir bleiben nicht für immer hier.« Er zeigte auf die Eisberge in der Ferne. »Seht euch die an. Sie treiben in eine andere Richtung, also treiben wir in einer Strömung. Und vielleicht bringt sie uns zurück nach Gora.« Henny blickte auf die treibenden Schollen. »Ja, sie bewegten sich. Aber wohin?« Ludi sah Ferdi skeptisch an. »Wie willst du uns versprechen, dass wir hier wegkommen, Ferdi? Woher willst du wissen, wohin uns die Strömung treibt?« Ferdi stockte und blickte schweigend zu Boden. Henny hatte eine Idee. »Können wir nicht einfach mit dem Boot weiterrudern? Zum Beispiel immer der Sonne nach?« Ludi schüttelte den Kopf. »Ohne Kompass bringt das nichts. Die Sonne ist zu ungenau. Am Ende treiben wir auf dem Meer, bis wir verhungert sind.« Henny schwieg, doch dann überkam sie eine ganz andere Frage. Sie wunderte sich selbst darüber, dass sie noch nie darüber nachgedacht hatte. Was ist eigentlich hier draußen auf dem Meer? Ludi lachte abschätzig, doch Ferdi gab ihm einen Tritt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Henny wurde sauer, dass Ludi über ihre Frage so doof gelacht hatte. Sie blickte die beiden weiter fragend an und bewusst ein wenig herausfordernd. Ludi zuckte mit den Schultern. »Na, was soll schon hier draußen sein, du Dösel?« »Gar nichts.« Nun trat Henny ihm auch gegen das Schienbein, weil sie nun richtig wütend geworden war. Ferdi ging dazwischen. »Hör zu, wenn wir uns streiten, bringt es uns kein bisschen weiter. Wir können nur abwarten und sehen, wo wir landen. Doch dafür müssen wir zusammenarbeiten, wenn wir hier überleben wollen. Oder hat einer von euch eine bessere Idee?« Keiner sagte etwas. Ferdi nahm sie in den Arm. »Hör zu, wir schaffen das zusammen.« Und so, mit neuer Entschlossenheit, machten sie sich an die Arbeit. Sie nahmen das nun nutzlose Segel und spannten es mit Seilen, sodass sie ein größeres Zelt hatten, in dem sie ein Feuer machen konnten. Mit der Axt schlugen sie Eisblöcke aus dem Boden und legten sie als Mauer um das Zelt herum. Und den eisigen Boden legten sie mit weiterem Segeltuch aus. Und bald wurde es recht gemütlich. Während Ferdi fischte und Ludi Treibholz am Rand des Eises sammelte, ordnete Henny die Vorräte und betrachtete zufrieden ihr Werk. »Ein ganz brauchbares Lager«, dachte sie. Doch dann korrigierte sie sich. »Nein, ein ganz brauchbares Zuhause, auch wenn nur für kurze Zeit.« Tage vergingen alle gleich. Sie hielten Ausschau, schmolzen Eis zu Trinkwasser und versuchten Fische zu fangen, aber mit mäßigem Erfolg. Währenddessen trieb der Eisberg mit ihnen immer weiter ins Ungewisse. Eines Morgens machte sich Henny auf die Suche nach Treibholz. Seit Tagen war nichts mehr angespült worden und langsam ging ihnen das Brennholz aus. Mit wenig Hoffnung wanderte sie am flachen Rand des Eisbergs entlang. »Natürlich habe ich kein Glück«, murmelte sie frustriert und dachte an die klirrend kalten Nächte, die ihnen bevorstanden. Ihr Blick glitt über die Eisfläche. Vielleicht hatte sie auf der anderen Seite mehr Glück. Doch wie sollte sie dorthin gelangen? Sie umrundete den Eisberg, doch an jeder Seite fiel das Eis steil und glatt ins Meer. Henny wollte sich schon enttäuscht abwenden, als sie einen Spalt im Eis entdeckte. Eine schmale, gewundene Klamm. Ohne lange zu überlegen, ging sie los. Der Gang führte sie in sanften Kurven durch das Eis. Die Sonne spiegelte sich an den glatten Wänden und außer dem Knirschen ihrer Schritte war nichts zu hören. Dann öffnete sich vor ihr eine Gabelung. Sie zögerte und nahm den rechten Pfad. Doch kaum war sie ein paar Schritte gegangen, hörte sie etwas aus dem anderen Gang. Ein dumpfer Laut wie ein Atem. Henny hielt inne. Was war das? Verunsichert stand sie da. Ihr war unheimlich, aber zugleich wollte sie wissen, was die Geräusche verursachte. Nervös wippte sie auf den Beinen und überlegte, was sie tun solle. Ehe sie sich umdrehte und in den Gang schlich, aus dem die Geräusche kamen. Die Geräusche wurden lauter. Sie näherte sich dem Ausgang, bog um die Ecke und blieb stehen. Tatsächlich, sie war auf der anderen Seite des Eisbergs angekommen. Und was sie dort sah, brachte sie zum Schmunzeln. Eine Gruppe Seerobben hatte es sich auf dem Eis gemütlich gemacht und sonnte sich im Licht. Aber eine Sache ließ sie noch mehr lächeln. Alles war voller angespültem Treibholz. Wenig später brachte sie gemeinsam mit ihren Brüdern das Holz zum Lager zurück. Sie zündeten ein großes Feuer an. Die Flammen knackten und ihre Wärme hüllte alles in ein Gefühl von Geborgenheit. Henny setzte sich ans Feuer, spürte die Hitze auf der Haut und schloss langsam die Augen. Zunächst wusste Henny gar nicht, was los war. Sie kuschelte sich in Mamas Arm am warmen Kamin und lauschte Omas Stimme, die ihr eines ihrer Lieblingsmärchen erzählte. Das Märchen von der Prinzessin des Lichts. Die Hexer von Gora hatten die Prinzessin in die Berge entführt, um sie in einem Ritual zu opfern und sich somit selbst zu Göttern zu machen. Doch die Prinzessin war gerissen und ließ sich nicht täuschen, flüsterte Oma. Sie erkannte den wahren Plan der Hexer und gab vor, sich ihrem Schicksal zu ergeben. Während die Hexer glaubten, sie sei ihnen gefügig, sabotierte die Prinzessin im Geheimen das dunkle Ritual. Als sie schließlich opfern wollten, war es zu spät. Nicht die Prinzessin wurde vernichtet, sondern die Hexer selbst. Und seit jenem Tag gibt es keine Hexer und auch keine Götter auf Gora mehr. Henny lächelte im Halbschlaf. Was für eine spannende Geschichte, dachte sie schläfrig, auch wenn sie schon ganz anders gehört hatte. Sie kuschelte sich tiefer in Mamas Arm und ließ sich in die Geborgenheit sinken. Da zupfte etwas an ihrer Schulter. Zuerst ignorierte sie es, doch es kam wieder. Henny blinzelte und öffnete die Augen. Nichts. Kein knisterndes Feuer. Keine Mama. Nur dunkle Glut und ein Sack unter ihrer Wange. Ludi stand über ihr und rüttelte sie sanft. »Was ist los?«, flüsterte Henny. Ludi deutete zum Ausgang. »Komm mit. Wir müssen dir etwas zeigen.« Henny setzte sich auf, zog die Decke enger um sich und trat langsam hinaus in die kalte Nacht. Das Eis glitzerte im Licht des Vollmonds. Ludi wartete, bis sie zu ihm aufgeschlossen hatte und führte sie vom Lager fort, über das Eis, hinauf zum Rand des Eisbergs. Die Stille war so vollkommen, dass jedes Knirschen ihrer Schritte weit über die Fläche hallte. Sie stiegen ein Stück bergan, bis Ludi durch einen Eisbogen abbog, dessen glatte Wände im Mondlicht wie Glas schimmerten. Dahinter öffnete sich eine Höhle aus klarem Eis. Von hier aus konnte man weit über das Meer blicken. Ferdi kniete am Ende der Höhle und blickte auf das still schimmernde Wasser. Als er die beiden sah, winkte er sie zu sich. Henny trat neben ihn. Ferdi sagte nichts. Er deutete nur hinaus aufs Meer. Sie blickte über das ruhige Meer, doch sie konnte nichts außer Eisschollen und Wasser sehen. Dann aber bemerkte sie einen schattenhaften Umriss in der Ferne. Henny erstarrte. Diese Umrisse würde sie nie vergessen. Sie wollte aufspringen und schreien. Doch Ferdi hielt sie sanft am Arm fest. »Hab keine Angst«, flüsterte er. Henny rang nach Luft. »Aber da, ein Zerstörer!« Ferdi nickte. In seinem Gesicht lag weder Panik noch Furcht. »Er hat uns nicht bemerkt«, sagte er leise. Henny starrte hinaus. »Woher willst du das wissen?« »Weil er weiterzieht, so wie die beiden anderen vor ihm«, flüsterte Ferdi. Henny blinzelte. »Die... was?« Ludi nickte. »Es stimmt. In den letzten Stunden sind 3 von ihnen vorbeigekommen und sie alle schwimmen in dieselbe Richtung.« Henny folgte dem Schatten mit den Augen. Jetzt erkannte sie es auch. Das Ungeheuer trieb nicht ziellos umher. Es bewegte sich ruhig, zielstrebig in eine Richtung. Während sie aufs Meer schaute, dachte sie an den warmen Arm ihrer Mutter, an Geborgenheit, an ihre Familie. Wut stieg in ihr auf, als sie die Kreatur im Mondlicht dahingleiten sah. Ferdi fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Dieses Ding erinnert mich ein wenig an einen Fisch, der zu seinen Laichplätzen zurückkehrt.« »Wohin ziehen Sie wohl?«, fragte Henny leise. »Keine Ahnung«, sagte Ludi mit scharfem Ton. »Aber wenn ich je erfahre, wohin, werde ich sie alle töten.« »Ich auch«, sagte Ferdi kalt. Henny fröstelte, als sie ihre Brüder so hörte. Einen Moment lang sagte keiner etwas. Zögerlich und mit Trauer begann Ludi weiterzusprechen. Glaubt ihr, sie nehmen alle mit zu ihrem Nest? Henny verstand nicht sofort, was er meinte. Als sie es tat, wurde ihr noch kälter. So saßen die drei schweigend in der Eishöhle und sahen zu, wie der Zerstörer langsam in der Dunkelheit verschwand. So vergingen die Tage auf dem Eisberg, ohne dass sie einen weiteren Zerstörer sahen oder etwas anderes passierte. Henny lag in Decken eingewickelt im Zelt und hatte die Karte auf den Knien. Sie fuhr mit dem Finger die Küstenlinie Goras entlang und weiter hinaus, ins leere Meer. Die Karte war am Rand etwas verblichen, doch Henny entdeckte darauf einige Eisberge, die ihrem ähnelten. Sie seufzte und strich mit der Hand darüber. Dabei fiel ihr auf, dass manche Striche auf der Karte dicker waren als andere. Ein lauter Ruf riss sie aus ihren Gedanken. Ludi und Ferdi riefen von draußen laut nach ihr. Eilig schob sie die Decke beiseite und kroch hinaus. Die beiden standen am Rand des Eises und zeigten aufgeregt in den Himmel. Henny stockte der Atem. Hoch über ihnen kreisten Möwen im strahlend blauen Himmel. Sie lächelte. Sofort kletterten sie auf den höchsten Punkt des Eisbergs und hielten Ausschau. Und tatsächlich, am Horizont tauchte eine dunkle Silhouette auf. Gora. Sie rissen vor Freude die Arme in die Luft und begannen zu weinen. Sie hatten es geschafft. Die Strömung hatte sie wirklich zurückgebracht. Doch die Küste war noch weit entfernt und sie wagten es noch nicht, hinüberzurudern. Also warteten sie. Und mit jedem Tag kam Gora ein Stück näher. Bald konnten sie erste Details der Küste erkennen. Dann fiel Ludi etwas auf. Mit zusammengekniffenen Augen zeigte er auf einen Küstenabschnitt. Warte mal, ist das da nicht eine Stadt? Zwischen den Bergen ragten schemenhaft Türme und Dächer auf. Ist das Kleinbucht? Fragte Henny hoffnungsvoll. »So groß, wie das aussieht, ist es eher Schönhafen«, meinte Ferdi. Dann zögerte er. »Aber das ist noch ganz schön weit weg, ob wir das schaffen?« Sie schwiegen, dachten nach und sahen sich an. Nur für einen Moment. Aber dieser genügte. Sie wussten, wenn sie länger warteten, würden sie vorbeidriften. Also rannten sie los, den Eisberg hinunter, so schnell sie konnten. Hektisch packten sie ihre Sachen, rissen das provisorische Zelt ein und drehten das Boot um. Allerdings etwas zu kräftig, denn es schepperte, als es mit dem Rumpf auf dem Eis aufschlug. »Passt doch auf«, meckerte Ferdi, obwohl er selbst genauso hektisch war. Sie zogen das Boot eilig an den Rand des Eises und ließen es zu Wasser. Sie warfen einen letzten Blick auf ihre eisige Insel zurück. Dann legten sie ab und ruderten los. Zurück nach Gora. Während die Jungen ruderten, steuerte Henny das Boot über die ruhige See. Ihre Laune war so gut wie schon lange nicht mehr. »Vielleicht gibt es in der Stadt endlich etwas Anständiges zu essen«, sagte Ferdi. Ludi warf grinsend ein. »Zum Beispiel Honig, Honig und...« Ferdi unterbrach ihn grinsend. »Lass mich raten, noch mehr Honig, aber mit Salzheringen.« »Igitt, bitte keine Salzheringe«, seufzte Henny. Und alle drei lachten. Sie waren der Küste schon näher gekommen, als Henny plötzlich etwas Kaltes an den Füßen spürte. Sie blickte hinunter und erschrak. Ihre Schuhe standen im Wasser. Panisch blickten sich die drei an. Ferdi und Ludi begannen, so schnell sie konnten, zu rudern, während Henny das Wasser mit den Händen ausschöpfte. Doch egal, wie schnell sie schöpfte, immer mehr Wasser drang in das Boot ein. Die Küste kam näher, aber in dem Tempo, in dem das Wasser eindrang, würden sie es nicht schaffen. Henny ließ das Ruder los und griff nach einer Schüssel. Keuchend schöpfte sie das Wasser aus dem Boot. Tatsächlich gelang es ihr, das Eindringen ein wenig zu verlangsamen. Auch Ferdi und Ludi keuchten vor Anstrengung, um das Tempo zu halten. Endlich sah sie aus den Augenwinkeln eine Kaimauer und seufzte vor Erleichterung. Sie hatten es fast geschafft. Ein Ruck ging durch das Boot, als etwas dagegen stieß. Es schwankte. Wasser schwappte über den Rand. Und dann sank das Boot unter ihren Füßen in die Tiefe. Sie begannen schreiend zu schwimmen, während das Boot im Hafenbecken unterging. Doch zu ihrem Glück war das Wasser nicht tief. Sie konnten auf dem sandigen Boden stehen. Zitternd vor Kälte packten sie, was sie noch greifen konnten, und warteten zum Hafen. Erschöpft fielen sie in den Sand und starrten keuchend auf die Stelle, an der eben noch das Boot ihres Großvaters geschwommen hatte. So saßen sie da und kamen langsam wieder zu Atem. Henriette spürte ein ungutes Gefühl in der Magengrube. Zunächst konnte sie es nicht benennen. Doch dann wurde ihr klar, irgendetwas stimmte hier nicht. »Warum? Hört man hier niemanden?« flüsterte sie. Langsam drehte sie sich um und erstarrte. Ferdinand und Ludwig bemerkten ihren Blick und drehten sich ebenfalls um. Auch ihre Gesichter wurden bleich. »Das ist weder Kleinbucht noch Schönhafen«, flüsterte Ferdinand. »Das ist Weißenhafen.« Henriette ballte vor Wut die Fäuste. Ludwig trat gegen eine Kiste. »Wir überleben einen Sturm, treiben auf einem verdammten Eisberg übers Meer und landen ausgerechnet hier? Will uns jemand verarschen?« Zitternd standen sie da, umringt von den Trümmern ihres alten Zuhauses. Niemand sagte etwas, bis Ferdinand schließlich das Schweigen brach. »Hört zu, das bringt uns nicht weiter. Es wird bald dunkel. Ludwig und ich sehen nach, ob wir noch etwas aus dem Boot retten können. Und du, Henny, such bitte einen Platz zum Schlafen.« Während die Jungs zum Wasser zurückgingen, lief Henriette niedergeschlagen den Hafen entlang. Sie blickte auf die zerstörten Häuser. Die meisten waren eingestürzt, doch ein paar wenige hatten noch ein Dach, so wie das Haus des alten Schusters. Auch wenn Löcher in den Mauern klafften, wirkte es vergleichsweise intakt. Henriette trat ein und sah sich um. Sie seufzte. Nicht besser als die anderen, aber auch nicht schlechter. Es würde reichen. Am Kamin entzündete Henny ein Feuer und zog ihre nassen Kleider aus. Dann holte sie die Karte aus ihrer Tasche. Zum Glück war sie nur an wenigen Stellen feucht, doch dort hatte sich die Tinte verschmiert. Sie hängte die Karte zusammen mit den übrigen Sachen zum Trocknen auf. Ihr fröstelte. Sie blickte sich um und suchte nach einer Decke, als ihr Blick auf den Eingang zum Keller fiel. Einen Moment überlegte sie, ob sie auf ihre Brüder warten sollte, doch dann nahm sie eine Kerze und stieg die Treppe hinunter in den dunklen Keller. Es war feucht und einige Regale waren umgeworfen. Doch im Schein der Kerze erkannte Henny reihenweise Gläser mit eingemachtem sowie abgehängtem Fleisch und Obst. Ein Knarzen von oben ließ sie kurz zusammenzucken. Doch als sie Ludwigs Stimme hörte, entspannte sie sich. Gerade wollte sie nach oben rufen, als sie glaubte, im Dunkeln eine Bewegung gesehen zu haben. Sie hielt inne und blickte in eine dunkle Ecke. Vorsichtig hob sie die Kerze, die langsam die Umrisse von etwas in der Ecke erhellte. Hennys Herz schlug schneller. Sie griff mit einer Hand nach einem Scheit Holz und hielt die Kerze noch ein Stück weiter nach vorn. Und dann sah sie es, nämlich nichts. Die Kerze erleuchtete lediglich einen alten Sack in der Ecke. Erleichtert lächelte sie und rief nach oben: »Ich bin hier unten!« Hinter ihr ertönten Schritte und Ludwig kam die Treppe herunter. In seiner Hand hielt er ein kleines Holzkästchen, das er unauffällig in seinem Mantel verschwinden ließ. Henny wollte wissen, was es war, doch Ludwig sagte nur schnippisch: »Sei nicht immer so neugierig.« Enttäuscht und auch ein wenig verärgert schwieg sie. Gemeinsam nahmen sie, was sie tragen konnten, und trugen es nach oben. Sie setzten sich ans Feuer und aßen. Ludwig machte sich besonders über die vielen Gläser Honig her. Erschöpft blickten sie ins Leere, doch keiner sprach, bis Henny die Stille nicht mehr aushielt. »Was machen wir jetzt?«, fragte sie leise. Ferdi seufzte. »Nun ja, mit dem Boot kommen wir nicht mehr weit.« »Wir könnten ein Floß bauen«, schlug Ludi vor. Henriette schluckte und blickte zum Meer. »Nie wieder wollte sie da raus«, dachte sie, aber sie sagte nichts. Ferdi hob erschöpft die Hände. »Heute ruhen wir uns erstmal aus und morgen, naja, morgen überlegen wir weiter.« Henny und Ludwig waren dankbar, dass sie die Entscheidung vertagen konnten. Und obwohl es erst Mittag war, wurden sie schläfrig. »Kein Wunder nach diesem Tag«, dachte Henny. Langsam schlossen sie die Augen und schliefen ein. Aber es war kein ruhiger Schlaf für Henny. Sie rannte durch neblige Gassen. Aus der Ferne hörte sie das Schreien von Menschen und das Brüllen der Zerstörer. Sie kam auf den Marktplatz und blickte auf einen gewaltigen Eisberg. Sie zögerte, dann rannte sie hoch, verfolgt von einem schattenhaften Etwas. Keuchend kam sie oben an, doch sie war nicht allein. Die Prinzessin des Lichts saß in einem Boot neben dem alten Wachturm und bot ihr einen Platz an. Gemeinsam blickten sie zum Strand und sahen, wie Weißenhafen vernichtet wurde. Und dann sah sie ihre Familie. Henny schrak auf, schweißgebadet und mit hämmerndem Herzen. Das späte Nachmittagslicht fiel durch die zerstörten Fenster und tauchte das Haus in warmes, goldenes Licht. Alles wirkte friedlich, doch sie fühlte sich wie ein gehetztes Tier. Ihre Gedanken kreisten um ihre Familie, ihr war kalt. Sie blickte zu ihren Brüdern, die vor dem erloschenen Feuer schliefen. Leise ging sie zum Kamin, legte Holz nach und entfachte die Glut neu. Doch die Wärme half nicht. Die Unruhe blieb. »Ich will nach Hause«, dachte sie, auch wenn sie wusste, dass es dieses Zuhause nicht mehr gab. Sie zögerte kurz. Dann ging sie hinaus auf die Straße und machte sich auf den Weg zu ihrem Zuhause, dem Wirt am Berg. Wind wirbelte Staub auf der leeren Straße auf. Die bunten Farben der Ruinen wurde durch die Nachmittagssonne erhellt. Langsam ging sie an den leeren Häusern und den Wracks im Wasser vorbei. Alles war tot, nur Trümmer und bröckelnder Stein. Nur aus der Ferne waren Vögel zu hören und für einen Moment meinte sie, Schritte zu vernehmen. Doch sie spürte, dass ihr Verstand ihr wieder einen Streich spielte. Sie ging weiter und erreichte ihr Zuhause. Oder das, was davon übrig war. Es schnürte ihr die Kehle zu. Sie setzte sich in den Schutt und blickte in die untergehende Sonne. Der kalte Wind umhüllte sie, doch sie spürte ihn kaum. Sie dachte an ihre Mutter, an alle. Doch sie wusste, Wunschdenken half nicht. Sie sind tot und wir nicht, noch nicht. Henny versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. So saß sie da, bis etwas sie zusammenzucken ließ. Sie hörte was. Schritte. Und diesmal war es keine Einbildung. Ruckartig drehte sie sich zur Stadt um. Ein freudiger Gedanke schoss ihr durch den Kopf. Vielleicht hat jemand überlebt und ist zurückgekehrt. Sie wollte schon loslaufen, hielt dann aber inne. Nervös wippte sie wieder mit den Beinen und fragte sich, ob sie erst ihre Brüder holen sollte. Doch dann dachte sie an das Treibholz, das sie entdeckt hatte, und machte sich auf den Weg. Im Licht der untergehenden Sonne warfen die Ruinen lange Schatten. Alles war still. Verwirrt sah sich Henny um und begann erneut an sich zu zweifeln. Hatte sie sich die Schritte doch nur eingebildet? Unsicher, was sie tun sollte, ging sie weiter. Sie ging über den zerstörten Marktplatz und durch die Gassen bis zum Zeughaus. Doch nichts war zu hören. Sie atmete tief durch. Dann war's wohl doch nur Einbildung, dachte sich Henny. Da hörte sie die Schritte wieder. Sie klangen ungleichmäßig und vorsichtig. Ihre Augen huschten über die Ruinen und blieben am Zeughaus hängen. Aus dem Inneren drangen Geräusche hervor. Henny ging zögernd auf das offene Tor zu. Doch je näher sie kam, desto mehr zog sich in ihr alles zusammen. Diese Schritte klangen nicht menschlich. Sie blieb stehen und blickte in die Dunkelheit. Hallo? Wieder ertönten die vorsichtigen, schwerfälligen Schritte, doch diesmal kamen sie nicht aus dem Zeughaus, sondern aus den anderen Ruinen um sie herum. Erschrocken huschten ihre Augen über die Häuser. Sie waren nicht leer. Etwas bewegte sich in ihnen. Etwas Unmenschliches. Angst stieg in ihr auf. Aus dem Zeughaus kamen wieder diese merkwürdigen Schritte, doch diesmal waren sie schneller und kamen direkt auf sie zu. Henny brauchte keine weitere Einladung. Sie drehte sich auf der Stelle um und rannte zurück zum Hafen. Während sie durch die nun dunklen Gassen flitzte, huschten die letzten Sonnenstrahlen über die Spitzen der Ruinen. Jede Sekunde dachte sie, dass etwas aus den Türen oder Fenstern sie greifen würde. Und sie rannte aus den Gassen hinaus auf den großen Markt. Sie keuchte und wollte nach Luft ringen, doch als sie wieder Bewegungen hörte, rannte sie weiter, am Wirtshaus vorbei zum Hafen. Da war endlich das schwach erleuchtete Haus, in dem ihre Brüder waren. Sie riss die Tür auf und die Jungs fuhren erschrocken aus dem Schlaf. Ferdinand griff reflexartig zum Entermesser. »Was ist los?« rief er. Ein fernes Geräusch unterbrach sie. Irgendwo in den Ruinen bewegte sich etwas. Alle drei blickten erschrocken hinaus in die dunkle Stadt. Ferdis Stimme zitterte. »Rasch nach oben!« Eilig packten sie ihre Sachen und rannten die knarrende Treppe hinauf ins obere Geschoss. Oben verrammelten sie die Tür mit einem Schrank und spähten dann durch das zerbrochene Fenster hinaus in die Nacht. Immer wieder hörten sie Geräusche, wie sich etwas in den Ruinen bewegte. Schweigend standen sie da. Hennys Herz pochte vor Anspannung, die sie kaum noch aushielt. Dann flüsterte sie mit zitternder Stimme und durchbrach die Stille. »Was ist da draußen?« »Vielleicht ein Runkel oder ein Dunkelchen?« sagte Ludi mit Furcht in der Stimme. Ferdi schüttelte ratlos den Kopf. »Irgendetwas aus dem Wald.« Dann blickte er vom Fenster zu ihr und fragte, »Warum bist du verdammt nochmal alleine los?« Henny die von der schroffen Frage etwas überrumpelt war, erzählte von den Geräuschen, die sie gehört hatte, verschwieg aber lieber ihren Wunsch, nach Hause zu gehen. Doch die Erklärungen machten Ferdi nur wütender. »Du bringst dich in Gefahr. Nur aus Neugier?« Wut überkam Henny, und für einen Moment vergaß sie ihre Angst. Doch Ludi unterbrach sie. »Das bringt uns auch nicht weiter, ihr zwei. Und Ferdi, denk mal, was passiert wäre, hätten wir einfach weitergeschlafen?« Ferdi beruhigte sich und nickte zustimmend. In diesem Moment hörten sie Schritte in der Nähe des Hauses. Henny erkannte diese unsicheren Schritte sofort wieder. Ein Schauer überkam sie. Sie warteten schweigend in ihrem Versteck, bis sich die Schritte wieder entfernten. »Was machen wir jetzt?« flüsterte Ludi. Ferdis Blick schweifte über die Ruinen und die Straße. »Wir verschanzen uns hier bis zum Morgen und verschwinden dann.« Ludi hakte nach. »Hast du vergessen, dass unser Boot im Hafen auf dem Grund liegt?« Ferdi nickte stumm. Unsicher warf Henny ein. »Aber ansonsten gibt es doch hier kein Boot mehr.« Wieder nickte Ferdi. Sie fuhr unsicher fort. »Aber willst du dann ein Floß bauen?« Der Gedanke, bei Sturm übers Meer zu treiben, erschien ihr plötzlich weniger schlimm als das, was hier lauerte. Doch Ferdi schüttelte den Kopf und sah sie besorgt an. »Keine Zeit. Wir müssen verschwinden, sobald es hell wird. Sofern wir...« Er beendete den Satz nicht. Ein Geräusch ertönte in der Ferne. Sie schauten sich wortlos an. »Ja, aber wie denn nun? Sollen wir schwimmen?« murmelte Ludi. Ferdi schwieg und wich ihrem Blick aus. Henny spürte, dass er etwas verschwieg, und sie überkam eine dunkle Vorahnung. »Nein, er will nicht übers Meer gehen, sondern durch den Weißen Wald.« Alle waren still. Irgendwann nickte Ferdi. Auch wenn er sich Mühe gab, entschlossen zu wirken, spürte man seine Angst. »Hört zu, wenn wir nah an der Küste bleiben und gut aufpassen, dann könnten wir es schaffen.« Henny und Ludi sahen sich an. Sie konnten es kaum fassen. Gemeinsam blickten sie hinauf zu den im Mondlicht glitzernden Hufeisenbergen und zu den schneeverhangenen Bäumen des Weißen Waldes. Henny hatte Angst. Sie wollte protestieren und sagen, dass es eine dumme Idee war. Aber sie wusste auch, dass Ferdi recht hatte. Sie mussten schnellstens hier weg. Und auch wenn der Weiße Wald gefährlich war, hatten sie dort wenigstens eine Chance. In dieser Nacht konnte keiner von ihnen Schlaf finden. Jedes Geräusch ließ sie zusammenzucken. Um sich abzulenken und sich auf den nächsten Tag vorzubereiten, durchsuchten sie leise das Zimmer nach nützlichen Dingen. So fanden sie einen neuen Kompass, ein paar Mäntel und andere Gegenstände. Als die Sonne schließlich die Ruinen von Weißenhafen in Licht hüllte, stiegen sie vorsichtig die Treppe hinunter, doch zum Glück war niemand da. Sie entdeckten jedoch Spuren vor dem Kamin, die gestern noch nicht dort gewesen waren. Eilig rannten sie aus dem Haus ins Freie. Mit all ihren Sachen standen sie nun draußen im Sonnenschein. Doch sie konnten all das unmöglich durch den Wald tragen. Bevor sie fliehen konnten, brauchten sie noch etwas. Vorsichtig spähten sie in eine der Scheunen, in der Hoffnung, einen Schlitten zu finden, wie ihn die Holzfäller benutzten. Es war schummrig dort drin, und sie hatten alles andere als Lust, hineinzugehen. Doch sie sahen einiges, was sie gebrauchen konnten. Seile, Felle. Und tatsächlich, auf der anderen Seite der Scheune, hing ein Schlitten unter der Decke. »Wer geht?«, fragte Ludi. Sie blickten sich an. Keiner rührte sich. Ludi grinste schief. »Nun gut, wer fragt, muss gehen.« Ehe die anderen etwas sagen konnten, war er schon durch die Tür. Vorsichtig bewegte er sich ins Halbdunkel. Henny und Ferdi blieben einen Moment zurück. Dann sahen sie sich zähneknirschend an und folgten ihm. Die Scheune war groß und verwinkelt. In der Mitte lag ein großer Heuhaufen, der ihr ein ungutes Gefühl gab. Ferdi deutete stumm auf eine Wand mit Seilen. Henny nickte und ging darauf zu. Vorsichtig nahm sie sie ab, doch plötzlich stutzte sie. War das nicht eine Bewegung? Sie starrte in die Dunkelheit, doch dann blieb ihr Blick an etwas hängen. In einer Ecke hing eine Armbrust. Ludi war inzwischen beim Schlitten angekommen. Vorsichtig löste er das Seil, mit dem er unter der Decke hing. Langsam begann der Schlitten zu sinken. Henny zögerte. Der Schlitten war wichtig, aber eine Waffe im Wald konnte ebenso entscheidend sein. Mit stummen Gesten versuchte sie, Ferdi zu signalisieren, was sie vorhatte. Doch der war gerade damit beschäftigt, etwas aus einem Regal zu nehmen. Also schlich sie los. Sie passierte den großen Heuhaufen in der Mitte der Scheune, als plötzlich etwas klirrend zu Boden fiel. Erschrocken blickte sie hinab. Vor ihr lag eine Sichel. Sie musste sie versehentlich von der Wand gestoßen haben. Ein kehliger, unmenschlicher Laut drang aus dem Heu. Ein dumpfes Raunen, das durch Mark und Bein ging. Es klang nicht menschlich. Alle drei erstarrten, als ihnen dämmerte, dass sich etwas im Heuhaufen befand. Und keiner wollte herausfinden, was es war. Ferdi gab ein Zeichen zu verschwinden, doch Ludi schüttelte den Kopf. Er wusste, dass sie den Schlitten brauchten und ließ ihn weiter herab. Henny hielt den Atem an. Sie war beeindruckt von Ludwigs Mut und beschloss, es ihm gleich zu tun. Vorsichtig schlich sie weiter, direkt am Heuhaufen vorbei. Ferdinand beobachtete sie fassungslos, während sie sich dem Ding näherte. Ludi löste den Schlitten vom Haken. Henny streckte sich nach der Armbrust. Die Tasche mit den Bolzen verschob sich. Einige drohten herauszurutschen. Hektisch versuchte sie, sie zu stabilisieren. Ein Bolzen rutschte, dann ein zweiter. Henny erstarrte. Die Tasche wankte. Ein Schnauben aus dem Heu ließ sie frösteln. Mit zitternden Fingern schob sie die Tasche zurecht und tatsächlich, die Bolzen glitten zurück ins Innere. Henny atmete erleichtert aus. So leise und schnell sie konnten, verließen sie die Scheune. Was immer darin geschlafen hatte, es blieb zurück. Keuchend blieben sie auf der Straße stehen, sahen sich an und begannen zu lachen. Warum, wussten sie selbst nicht, aber es tat gut. Sie klopften einander auf die Schultern, dann verstauten sie eilig ihre Sachen auf dem Schlitten. Zum Glück hatten sie genug Proviant. In den Keller wollten sie nicht noch einmal. Henny verstaute die Armbrust sorgfältig. Ferdi warf ihr einen kurzen Blick zu und nickte anerkennend. Als alles verladen war, nahmen sie den Schlitten und zogen ihn knarzend durch die leere Stadt. Sie hatten das Gefühl, von jedem Haus aus beobachtet zu werden. Vielleicht war es auch so. Doch nichts geschah. Sie verließen den Ort und stiegen den alten Pfad zu den Hufeisenbergen hinauf. Der Weg war steil und beschwerlich mit dem Schlitten, doch sie schafften es. Oben angekommen, hielten sie inne. Sie drehten sich um und warfen einen letzten Blick hinunter ins Tal auf Weißenhafen. Sie wussten, dass sie nie mehr zurückkehren würden. Ihre Blicke wanderten vom Tal über die Berghänge auf die andere Seite. Vor ihnen lag der schier endlose weiße Wald, der sich bis zum Horizont erstreckte. Im Licht der Morgensonne wirkte er fast friedlich. Henny atmete tief durch nahm ihre Brüder bei den Händen und fasste all ihren Mut zusammen. »Ich habe Angst«, sagte sie leise. Ferdi und Ludi nickten. »Immer nach Süden«, sagte Henny. »Bis wir Hilfe finden«, sagte Ludi. »Oder einen Ort, an dem wir sicher sind«, schloss Ferdi den Satz. Sie schulterten ihre Sachen und brachen auf. Henny schmunzelte über einen Gedanken, während sie den Schlitten durch den Schnee zogen. Drei Kinder und ein Schlitten. Alleine durch den weißen Wald. Das war Die Zerstörer von Gora. Der fünfte Teil, Auf dem Weg nach Süden. Nun sind die drei allein im weißen Wald. Du glaubst nicht, was ihnen passiert. Aber das verrate ich dir erst im nächsten Teil. Und ihr schlaft gut bis dahin. Und auf Wiederhören. Produktion der Pandemic Production GbR 2025. Dieses Hörbuch ist urheberrechtlich geschützt. Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Bearbeitung, ganz oder in Teilen, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. Danke fürs Zuhören.